Gut, wie schon gesagt und angekündigt, soll es heute oben um Kontakt- und Gefühlstöne gehen. Ich möchte aber zuerst, und das will ich ja jeder oben machen, in diesem Jahr einfach ganz kurz nochmal den Faden spinnen, bis jetzt eben zum Kontakt und zu dieser Gefühlstönung, dass man einfach immer wieder uns bewusst wird, warum überhaupt das und was ist der Weg bis zu dem Punkt, wo wir gerade stehen, dass wir da immer wieder können. Und so, indem wir es wieder ein paar Mal hören und ich versuche es immer wieder ein bisschen anders zu sagen, dass mit der Zeit so, dass es einfach ein bisschen auch in Fleisch und Blut übergeht. Mir hilft das selber, mir das immer wieder auch zu verdeutlichen und in Erinnerung zu rufen, von mir selber zu formulieren, um was es eigentlich geht. Es geht in dem Vortragszyklus von diesem Jahr oder diesem Jahresthema geht es um das bedingte Entstehen. Und das ist eigentlich nichts anderes bedingtes Entstehen, ein anderer Begriff überhaupt für Leben. Weil das, was wir erleben, was wir unser Leben, wie das so stattfindet, ist eigentlich nichts anderes als eine endlose Abfolge von bedingtem Entstehen. Es gibt für das, was wir erleben, für das, was wir wahrnehmen, für das, was wir denken, für das, was wir aussprechen, für das, wie wir uns fühlen, gibt es Bedingungen. Eins folgt zu unserem anderen. Das ist ein Prozess, es ist ein Strom unser Leben. Eins geht im anderen. Der heutige Tag geht heute in die Nacht über und morgen wird ein neuer Tag. Und das, was wir heute gemacht haben, haben wir vielleicht schon Sachen vorbereitet für den morgigen Tag. Wir nehmen morgen wieder ein Gespräch auf, eine Begegnung. Und das, was wir heute dieser Person gesagt haben, oder was sie uns heute gesagt hat, das klingt und uns nach und wird bedingt dafür sein, wie wir dieser Person morgen begegnen. Also so geht eins eigentlich ins andere über. Und ganz entscheidend ist wirklich, dass man mit dem Prozesshaften von dem ganzen Sein immer mehr in Kontakt kommen. Sehr häufig haben wir den Eindruck, es ist ganz viel statisch und ändert sich nicht. Vielleicht möchte man es zum Teil auch so haben, dass es so ist. Und wenn wir aber genau anschauen, dann erkennen wir eben, dass unser ganzes Erleben, unser ganzes Sein überhaupt eigentlich nichts anderes ist als einfach eine permanente Entwicklung, ein Prozess. Und um das geht es in dieser Lehre von bedingtem Entstehen. Das ist etwas ganz Wichtiges in der Lehre von dem Lehrer Buddha, dass er ganz stark auf das hinweist. Und erst wenn wir das wirklich sehen und zunehmend auch erkennen und damit können sein, ist es uns möglich, mit dem auf eine neue Art und Weise zu sein einerseits und auf der anderen Seite aber auch seine heilsame Art und Weise zu beeinflussen. Also es geht darum, in dem bedingten Entstehen zu erkennen, wie ist das eine für das andere Bedingung, wie spielen Bedingungen zusammen, wie beeinflussen sie mich, wie bin ich Bedingung für andere. Und für das brauchen wir eben wieder die beiden Instrumente, Achtsamkeit und Sammlung, die wir immer wieder trainieren. Das ist also nicht ein Selbstzweck für sich, sondern es geht eigentlich darum, mit diesen beiden Instrumenten zu erkennen, was überhaupt passiert in uns und um uns herum, mit dem Ziel dann schlussendlich eben so können darauf Einfluss zu nehmen oder uns so in diesem Leben zu verhalten, dass möglichst Stress und Leid reduziert wird. Kann man eigentlich sagen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz von der ganzen Sache. Indem wir uns zu diesem Prozess in einer guten Art und Weise verhalten und ihn auch als das sehen, was er ist. Das wäre eigentlich so das, was überhaupt geht, in dem bedingten Entstehen, oder was der Hintergrund ist. Und wir haben angefangen mit dem Körper und Geist. Das ist eigentlich wie das erste Bild. Hier, Körper und Geist, haben wir uns damit befasst. Körper und Geist ist eigentlich wie eine Grundbedingung, dass es überhaupt mehr so Prozess wahrnehmen. Körper und Geist ist aber selber ein Prozess, das haben wir damals versucht so darzustellen. Unser Körper ist nichts Statisches. Wenn ich Bilder anschaue von mir vor 30 Jahren, habe ich leicht anders ausgesehen und ihr wahrscheinlich auch. Und wir werden wahrscheinlich in 30 Jahren, wenn wir dann noch überhaupt in diesem Körper vorhanden sind, nochmal anders aussehen. Also wir sind permanent tagtäglich in Veränderung. Und nicht nur der Körper, sondern eben auch das, was in unserem Geist abläuft. Euer Geist ist jetzt schon eine andere innere Haltung und Verfasstheit mit anderem Gefühl, als wir noch da gekommen sind oder als vor 2 Stunden. Alles, was ich euch jetzt sage, schafft in euch wieder, da passiert etwas damit. Vielleicht, wenn ihr mir auch nicht zuhört, das ist gleich. Also permanent passiert etwas in deinem Kopf. Das heisst, der Körper und Geist ist aber wie eine Grundbedingung, warum wir überhaupt so einen Prozess erleben. Und ist aber selber für sich wieder ein Prozess. Das haben wir so ein bisschen versucht, am ersten oben anzuschauen. Im zweiten oben haben wir uns dann mit den Sinneswahrnehmungen befasst. Die Sinn, die hier dargestellt sind, also Haus mit Fenster, im Prinzip die Sinnesorgane, sind für unseren Geist, für unsere Wahrnehmung Fenster nach außen. Aber es gibt eben auch ein sechstes Fenster, nämlich das Fenster wie nach innen. Das haben wir jetzt gesehen, wenn wir in uns innen schauen und spüren, wir können uns ja selber nach innen wahrnehmen, was dort passiert. Was wir dort vor allem geschaut haben, ist, dass sich durch die Sinneswahrnehmungen, die hier stattfinden, eben Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten, die üblichen 5, die wir immer wieder sagen, aber auch das Denken und das Fühlen, sechste, dass das in unserem Geist wie Bilder ablegt. Wenn wir heute vor der Sitzmeditation zuerst in dem offenen Quasi, aber dann vielleicht auch, wo wir euch zurückerinnert haben, an was ist vorher gegangen, bevor wir da angekommen sind, dann haben wir so innere, abgespeicherte Bilder, Erinnerungen aufgerufen, vielleicht an einen Geschmack erinnert, vielleicht aber auch an ein Gesicht, vielleicht an eine Gesprächsfetzen, vielleicht an eine Kombination von beidem, an ein Gesicht und ein Gespräch. Das ist gemeint mit den farbigen Feldern, die die verschiedenen Sinneswahrnehmungsströme eigentlich überbrücken. Wir haben wie innere Bilder abgespeichert, aber wenn wir genau ein bisschen anschauen oder Wahrnehmungen abgespeichert, aber wenn wir das ein bisschen anschauen, das ist vor allem das Thema, das letzte Mal gesehen, dann merken wir, dass die zwar schon noch da sind, aber sie sind ein Stück wie die auch erstarrt. Wenn wir uns morgen noch mal da erinnern, erinnern wir uns immer noch an etwas Ähnliches. Es ist ein Ausschnitt aus einem Erlebensstrom, den wir abgespeichert haben. Wenn wir uns heute an die Ferien erinnern, irgendwie am Strand, dann können wir uns vielleicht schon noch so ein halbes Meeresrauschen in Erinnerung rufen und vielleicht die Sonne und so, aber die Fülle vom Erleben, die ist nicht mehr da. Es ist ein Stück weit reduzierter, es ist bruchstückhafter. Und es ist in sich auch nicht mehr das Flüssige, das ist stabiler, es ist ein Start. Und auf dem Hof, das werden wir dann vor allem sehen, wenn wir dann uns mit dem fünften und sechsten Glied anschauen, auf dem Ufer, auf dem Erstarten, wo man auch mit Begriff bezeichnen könnte. Begriff sind eben starr, ein Tisch ist ein Tisch und das Meer ist für uns ein Meer. Also dort erst in der Erinnerung erstarrt das Fließende. Und es entsteht ein Gefühl für Konstanz. Ich denke, das ist einfach so. Dabei ist das einfach, der Begriff ist statisch. Oder mehr oder weniger statisch. Aber das Erleben, das der Begriff beschreibt, ist völlig flüssig. Und darum, und das ist ein bisschen so der Punkt, den wir gesehen haben, es geht darum, immer wieder aus dem begrifflichen Denken, aus dem Erinnerungen, immer wieder ins neue Erleben kommen, weil sie sich fortwährend ändert. Wir haben vielleicht eine Erinnerung an eine Person, ja, die ist ja so, und wenn wir ihr wieder neu begegnen und offen begegnen, überrascht sie uns vielleicht, wie wir denken, ich habe jetzt nie gedacht von dir, dass die das sagt oder macht. Wir haben ein Bild, jemand ist ja so, weil ich habe mal so erlebt, und wenn wir auf diesem Bild hocken bleiben, dann merken wir gar nicht, wie sich eine Person, zum Beispiel oder mir selber, oder eine Situation einfach weiter verändert. Also geht es immer wieder darum, neu ins Erleben kommen. Das ist ja das gemeint mit dem Anfängergeist, den wir auch im Kurs zum Teil hatten. Versuchen immer wieder etwas, auch etwas völlig umfinden. Es ist doch so und es ist immer so gesehen. Und ich habe das schon x-mal erlebt, immer wieder neu in ein frisches Erleben kommen. Weil alles, was wir erleben, ist vollständig prozesshaft und damit auch immer wieder neu. Es ist nie ganz genau gleich. Nicht. Kombinationen, so wie wir ein Erleben haben, wird nie mehr vollständig identisch wiederkehren. Das ist so vom zweiten oben. Und jetzt möchte ich eben heute auf den dritten und vierten Punkt sprechen kann. Sinnesorgane sind, und die sinnlichen Teile vom Körper zumindest, die Sinnesorgane sind, wie zuerst einfach einmal ein Potenzial. Also es ist ein Fenster in diesem Haus und durch das Fenster kann man rausschauen oder durch das Fenster kann etwas reinkommen. Da kann die Sonne reinscheinen oder ein Bild von uns oder man sieht etwas. Damit aber etwas passiert im bedingten Entstehen, muss ein Kontakt stattfinden. Also das heisst, unsere Sinnesorgane müssen mit einem Sinnesreiz in Kontakt kommen. Also an unser Ohr muss ein Geräusch kommen, das unser Ohr überhaupt wahrnehmen kann. Sonst passiert nichts. Also das ist, wenn es ein viel zu hohes Geräusch ist, dann kommt der Reiz wird auch wahrnehmen, aber unser Ohr kann das gar nicht wahrnehmen. Und wenn das Geräusch zu viel zu weit weg ist, als dass wir das wahrnehmen könnten, dann ist da zwar irgendein Geräusch weiter weg, aber es findet kein Kontakt statt. Also eigentlich ganz banal, damit etwas passieren kann im bedingten Entstehen, muss es zu einem Kontakt kommen. Das heisst, ein Sinnesreiz muss auf eins von unseren Sinnesorganen auftreffen. Es muss zu einem Kontakt kommen. Und dieser Kontakt, der ist dargestellt, ihr seht das hier, in zwei Personen, die sich umarmen oder die Hände geben. Also wir müssen jemanden, das heisst in einem Sinnesreiz, wir mir können begegnen. Erst dann passiert wirklich etwas. Wenn man das jetzt an dem Bild, wenn ich das hier oben vorbereitet habe, ich das vielleicht noch kurz erläutern, was das soll. Das ist so ein Grundriss praktisch von einem, das sind wie ein Turm, ein Tommelturm, das wäre ein Tor dazwischen. Hinten dran ist eine Art Kastell oder eine Stadt ganz reduziert und die hat zwei Räume. Von oben praktisch so einen Querschnitt. Also, eben zwei Türen, praktisch ein Tor und ein einfaches Kastell, kann man sich vorstellen, ganz einfach. Und das heisst, draußen hat es irgendeinen Sinnesreiz und dieser Sinnesreiz, der muss durch das Sinnestor, das wäre dann die Sinnestor oder die Sinne, sei das die Ohren, sei das die Augen oder der Geschmack, muss also ein Sinnesreiz muss da reinkommen. Also haben wir hier verschiedene Sinnesreize, die hier eintreffen. Wenn der Sinnesreiz hier durchgeht, nicht auf unser Ohr, auf unser Auge oder so trifft, dann gibt es den zwar. Vielleicht hört man einen anderen, vielleicht schmeckt einen anderen, aber wir nicht. Also es geht irgendwie an uns vorbei. So. Es trifft nicht auf, es findet keinen Kontakt statt. Damit etwas passiert in diesem bedingten Entstehen, muss also ein Kontakt stattfinden. So Sinneskontakt oder so Sinnesreiz, wir wissen das von uns, die sind für uns ganz wichtig. Also wir selbst, wir alle haben irgendwie Bedürfnis nach Sinnesreiz, nach einem guten Essen. Ich glaube, viele von uns haben langsam das Bedürfnis, dass wir Sonnenstrahlen können haben. Das ist etwas, was man am häufigsten gehört hat in der letzten Zeit im Geschäft, beim 9. Aber wenn kommt endlich die Sonne. Am Sonntag ist es warm, 25 Grad, ich weiß nicht, ob das auch schon gehört haben. Also da merkt man ein bisschen, es gibt so Sinneserfahrungen, wie ganz banal Sonnenstrahlen, Wärme, kein Regen mehr, wo man einfach förmlich noch lechzen. Und wir alle haben so Sinneswahrnehmungen, die wir einfach brauchen. Wir brauchen Sinneskontakt. Sinneswahrnehmungen sind für unseren Geist wie eine innere Nahrung. Wie als würde man essen, braucht unser Geist, unsere Gedanken, unsere Fantasie, braucht Anregungen. Und wenn wir das im Moment nicht haben und das wirklich sehr reduziert wird, kann es dazu geht, dass wir fast wie süchtig danach werden. Ich glaube schon einmal, die einen oder anderen haben das vielleicht schon gehört. Ich finde das so ein schönes Beispiel. Darum erzähle ich das nochmal. Drakinchen, das ist ein bekannten Lehrer in der Schweiz, ist ein Schweizer, aber der in Deutschland lebt, von Beata Bergmann unterrichtet. Und er hat einmal erzählt, dass er in einem längeren Retreat, wo man eben sehr reduziert, nur den ganzen Tag umeinander sitzt und nicht gross auf die Strasse rausgeht, und einfach da sehr miteinander nicht schwätzt, also man hat sehr wenig Nahrung für den eigenen Geist. Oder? Also es kommt von außen kommt nichts, oder ganz wenig, viel reduziert, als wenn man noch im Geschäft wäre oder gut einkaufen, dann sind Sinnesfluten ja riesig. In so einem Retreat, wo man da irgendwann zwei Wochen oder noch länger sitzt, ist sehr wenig. Und das hat dazu geführt, dass er langsam irgendwie ausgedauert ist. Er hat wirklich gefunden, jetzt brauche ich dann wieder mal irgendwie einen äußeren Reiz. Und hat sich dann irgendwann, man tut dann dort zusammen so, jeder hat so einen Putzjöppli, und hat sich dann irgendwann einmal ertappt. Und man sollte eben auch nicht lesen, kein Buch, nichts, kein Radio hören, nothing, also einfach nichts. Und hat sich dann irgendwann ertappt, wie er völlig begeistert der Inhalt von einem Putzmittel auf einer Packung gelesen hat. Also, selbst das ist am Schluss ein Erlebnis geworden, irgendwie 50% Alkohol und ich weiß nicht, was alles da drinnen ist. Also man merkt, wenn man das wirklich so mal zurückfahren wird, die Nahrung von außen, die Sinnesflut, dass man dann wirklich wie so Entzugserscheinungen kriegt. Merkt man für den, wenn man nachher denkt, jetzt muss ich unbedingt noch die Nachrichten hören, oder jetzt muss ich noch die Zeitung, das muss ich noch gelesen haben, oder da merkt man es vielleicht auch schon. Oder? Wir lechzen förmlich nach so Sinneserfahrungen. Das ist so die eine Seite, und auf die andere Seite, wenn wir aber auch viel von diesen Sinneswahrnehmungen kriegen, dann kann sein, und das ist ein bisschen etwas Spannendes, finde ich, an der Sinneswahrnehmung, dass mit der Zeit das wie ein bisschen abstumpft. Also ich brauche immer noch eine höhere Dosis von vielem, dass ich es dann noch merke. Das merkt man schon, wenn man ganz banal einfach die Hand im lauwarmen Wasser hat, irgendwann merkt man das gar nicht. Damit ich noch merke, dass ich überhaupt die Hand im Wasser habe, muss Wasser heißer werden, sonst merke ich, oder kälter. Also einfach, es ist dann neutral. Oder wenn ich immer Salz nehme, irgendwann brauche ich noch mehr Salz. Und dann brauche ich noch mehr, Salz im Essen, sonst ist für mich gar nicht salzig oder Zucker oder was auch immer. Das heisst, unsere Sinneswahrnehmung, die gewöhnen sich daran und brauchen mit der Zeit immer einen stärkeren Reiz. Das ist übrigens auch ein Rechtspotenzial, um das Rad vom bedingten Entstehen anzutreiben. Ich gewöhne mich an das, was ich habe oder was ich wahrnehme. Und damit ich noch etwas wahrnehme, brauche ich einen stärkeren Kick. Noch ein bisschen eine steilere Abfahrt, noch ein bisschen verrückteren Sex, noch ein bisschen verrückteren Film, noch ein bisschen spannenderen Film, noch ein bisschen mehr Actions. Ich muss immer noch ein bisschen gesteigert werden, dass ich mich überhaupt noch spüre. Und da haben wir ein Potenzial, dass sich das Rad vom bedingten Entstehen auch immer schneller drüllt. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass eben durch die Sinneswahrnehmungen, die ich hier habe, sind eigentlich diese Felder, dass ich, und das ist eigentlich bis dahin noch mal gleich weit wie im letzten Mal, dass ich so wie innere, über meinen Sinn, die kommen in mein Bewusstsein, und je nachdem tue ich dann wie innere Bilder, Erfahrungen. Und wenn ich jetzt sage Bild, ist nicht nur ein Bild, es kann auch ein Ton, ein Geräusch sein, ein Gefühl, das ich mich daran erinnere, werden wie abgespeichert. Ich kann so in mir speichern. Damit ich das kann, in meinem Bewusstsein etwas kann abgespeichert werden, aber braucht es eben einen Kontakt, der über meinen Sinn stattgefunden hat. Da hat es zwar einen Reiz gegeben, der ist aber neben mir durchgelaufen. Das heisst, in meinem Bewusstseinsfeld wird auch nichts irgendwie passiert, nichts, weil das läuft ja neben mir durch. Der entscheidende Punkt, wo wir jetzt dann eigentlich einen Schritt weitergehen gegenüber dem, ist, wenn wir uns den Gefühlstönungen zuwenden. Wenn man schaut, woher der Begriff Sinn kommt in der deutschen Sprache, dann hat er so eine indogermanische Wurzel, das kann man im Duden nachlesen, und das ist Sent, S-E-N-T. Und die ursprüngliche Bedeutung von dem, von Sinn, ist Richtung nehmen, eine Fährte suchen. Also es ist eine Art Ausrichtung auf etwas, eine Sinneswahrnehmung. Führt dazu, dass ich mich auf etwas wie anfange ausrichten. Es gibt mir eben auch einen Sinn. Ein Sinn ist wie eine Ausrichtung auf etwas. Mein Leben hat einen Sinn, also mein Lebenssinn, Das heisst, es gibt meinem Leben eine Ausrichtung. Und über den Sinn nehme ich praktisch Elemente auf, die in mir dann zu einer inneren Ausrichtung mit der Zeit führen. Ich finde es sehr spannend, dass Sinn und Sinneswahrnehmung und Nachsinnen hängt alles miteinander zusammen, ist alles sprachlich miteinander verwandt. Darum eben auch die Sinneserfahrungen sind, damit man überhaupt kann für sich einen Sinn entwickeln kann, elementar wichtig. Ich glaube, ohne Sinneserfahrung wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich. Also über den Sinn und das, was die Sinneserfahrung mit mir machen, bildet sich für mich auch ein Sinn aus, eine Richtung an der inneren Fährte. Das heisst, es kommt zu einer inneren Ausrichtung. Und jetzt ist nicht die Frage, was führt denn dazu, dass es zu so einer inneren Ausrichtung kommt. Und ich glaube, dort sind die Gefühlstönungen ein ganz entscheidendes Element. Nämlich, wenn wir etwas erleben, zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kaffee gern habt oder ein Getränk, habt ihr besonders gern, schon gleich was es ist, und ihr trinkt das, oder ihr habt schon nur ein Glas mit diesem Getränk vor euch, dann, und ihr seht das, ihr habt es vielleicht noch nicht einmal getrunken, und ihr wisst, das ist da drin, und ich kann das auch haben, es ist nicht jemand anderes, sondern steht für mich da, dann gehe ich mal davon aus, dass wenn ihr das seht, das ist zuerst mal ein Blick, vielleicht schmeckt ihr das auch schon, dass das unmittelbar angenehm ist. Also, das ist nicht einfach irgendwie neutral, sondern das Sehen, wenn ich dann mal nur schon das Wort höre, löst in uns ein angenehmes Gefühl aus. Und für etwas ganz anderes, jetzt mal wieder beim Essen zu bleiben, etwas, was ich wirklich hasse, wenn ich meine Kinder essen muss, ich weiss nicht, Kutteln oder Sauerkraut oder irgend so etwas, und ich kann das nicht verputzen oder irgendwie Weinbeere, ich hoffe, zum Glück ist da niemand dabei gewesen, also wenn wir mal schon oben gegessen haben, ich habe immer Angst, dass jemand kommt, oder ich wirklich, einmal habe ich es bis jetzt gehabt, das nicht vertreibt hat, das mit ganz schlimmen Erinnerungen verbunden war. Also, wenn ich so etwas sehe, dann ist nur schon das Anschauen, löst in uns unmittelbar ein unangenehmes Gefühl aus. Das heisst, ganz viele von diesen inneren Bildern sind nicht einfach nur Bilder oder Erinnerungen, sondern die haben wie eine innere Wertigkeit. Die haben noch eine Gefühlstönung dabei. Also es ist vielleicht positiv, es ist vielleicht negativ, es ist vielleicht auch neutral. Neutral heisst, es ist für mich weder noch. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, finde ich das jetzt unangenehm oder angenehm. Ist es, kann ich sagen. Negativ ist wirklich, ich muss es nur schon von Ferne sehen und schon kommt ein unangenehmes Gefühl auf. Und das unangenehme Gefühl, das wird interessant, das ist eben nur nicht ein Gefühl wie Freude oder Trauer. Sondern das ist mehr so, ist es angenehm, ist es unangenehm, ist es neutral. Das ist wie ein Vorgefühl. Oder eben darum wird das häufig so übersetzt mit Gefühlstönung. Es ist eigentlich noch nicht mehr. Trauer kann differenzierter, ist viel differenzierter und komplexere Gefühle. Da kann sich auch ganz viel drin mischen. In Wut können ganz verschiedene Gefühlsanteile mit drin sein. Und denen, in dem ersten so unmittelbaren, in der unmittelbaren Gefühlstönung ist einfach eigentlich angenehm, unangenehm oder neutral. Und das Interessante jetzt, warum ist das eigentlich für das bedingte Entstehen da interessant? Weil die Gefühlstönungen sehr viel Bedeutung haben mit dem, was nachher dann passiert. Und Gefühlstönungen, weil die so eben nur eine Tönung ist, das ist so ein erstes Spüren, ist man sich dann oft gar nicht so wirklich bewusst. Merken, wenn wir nicht mehr für deinen Raum kommen, wir haben das schon gemerkt, dann kommen wir in deinen Raum, und er merkt einfach, ich fühle mich unwohl. Er weiß gar nicht genau, warum. Das ist noch ganz schwierig zu sagen. Wer schon das Gespür oder er hört irgendetwas. Er hat nicht immer genau verstanden, was, aber nur schon der Tonfall von der Stimme ist angenehm oder unangenehm. Führt dazu, dass er entweder einen Bogen macht um dieser Tür und dass er möglich nicht dort reingeht oder dass er reingeht. Oder dass er nach etwas greift. Das heisst, die Gefühlstönungen, obwohl die eben so ganz unterschwellig sind, oft ein bisschen fast unter der Wahrnehmungsgrenze, führen dazu, dass wir uns in eine Richtung verhalten. Die tun unser weiteres Verhalten wie so triggern, ohne dass wir das wirklich merken. Es ist jetzt so, dass der Kontakt und auch die Gefühlstönungen, die passieren extrem schnell. Das merken wir oft gar nicht. Wir merken häufig dann erst viel, viel später, dass da offensichtlich etwas Unangenehmes gesehen ist und das hat irgendwie etwas dazu geführt und das merkt man dann erst meistens da hinein. Zu diesem Zeitpunkt hier ist das relativ schwierig feststellen. Das heisst, die Gefühlstönungen, die überfallen uns auch, die kann man auch nicht gross beeinflussen. Es ist hier dargestellt, in einem, und das ist eine klassische Darstellung, das habe nicht ich mir ausgedacht hier, sondern das ist so eine 2500 Jahre alte Darstellung. Das ist jemand, der von einem Pfeil ins Auge getroffen wird. Ja, der wird von dieser Gefühlstönung wird ich getroffen. Ich kann das gar nicht machen, das ist nicht machbar, sondern das ist mir ganz fest verdroht, dass ich das und das als angenehm oder unangenehm wahrnehme. Das ist zwar nicht vollständig unveränderlich, ist meistens kulturell bedingt, wir haben ganz andere Sachen gern zum Essen als die in Asien und das, was die toll und super fein finden, da müssen wir uns zuerst einmal sehr daran gewöhnen, dass wir das nicht toll finden. Also mit der Zeit kann man sich das schon ein bisschen angewöhnen, dass man etwas so Gefühlstönungen sich können ändern, aber prima sind sie einfach einmal da und sie finden einfach statt. Mit dem Kontakt ist notwendigerweise fest verdrahtet irgendeine Gefühlstönung, kommt mit der mit. Sie ist also nicht verhinderbar, dass so eine Gefühlstönung stattfindet. Und eigentlich, wenn man das dann genau ein bisschen zurückverfolgt, können wir sagen, dass wir viele Sinneserfahrungen nicht suchen, weil jetzt die Rose besonders schön rot ist, sondern weil wir sie eben anschauen, und wir haben jetzt zum Beispiel Rosen gern oder wir schmecken sie gern, wir gehen auf eine Rose zu oder wir kaufen uns einige, weil die Gefühlstönung, weil das unmittelbar eben angenehm ist, wenn wir es haben. Oder wir trinken einen heißen Kaffee, weil wir ihn gern haben, weil er uns unmittelbar ein angenehmes Gefühl beschert. Wir weichen einer Person aus, weil wir uns einfach unangenehm fühlen in dieser Situation. Das hat noch ganz viele Gründe, aber das Hauptgefühl ist auch prima, mal, es ist unangenehm. Das führt also dazu, dass wir eben uns entsprechend verhalten. Und unser weiteres Verhalten dann eben beeinflussen. Jetzt der Sinnesreiz und die Sinneserfahrungen. Da gibt es solche, die sind uns bewusst. Wir können uns jetzt wirklich ohne Problem, wenn wir uns vorher zurückerinnert haben in der Sitzmeditation, wir können uns vielleicht ans Mittagessen erinnern oder am Vater an und in dem hat irgendetwas gestunken und es ist unangenehm gewesen oder irgendeine Person ist uns unangenehm, habe ich unwohl gefühlt, wo wir neben ihr gesessen sind oder irgendwie so, das Geräusch ist unangenehm gewesen oder angenehm gewesen. Es gibt Sachen, die wir uns erinnern, also wo hier praktisch ins Feld sind, und das wäre jetzt die einzige Kammer, das ist uns bewusst. Das können wir wieder uns in Erinnerung rufen. Wir können es wieder nachspüren. Und es gibt aber andere Sachen, da hat zwar auch ein Kontakt stattgefunden, aber wirklich bewusst ist es uns nicht. Wir haben zwar etwas gesehen, aber wir haben sich ganz viel eben auf der Straße gesehen, oder wir haben ein Werbeplakat gesehen im Vorbeilaufen, dann könnten wir uns gar nicht richtig daran erinnern, dass ich das Werbeplakat gesehen habe. Aber wenn ich das nächste Mal im Mikro bin, und das habe ich vor mir im Gestell, dann führt es dazu, dass ich es nehme, wenn ich es ein paar Mal gesehen habe. Also Werbung funktioniert sehr oft so unbewusst. Wir können uns gar nicht mehr an das erinnern, was wir gesehen haben. Aber es führt trotzdem in uns, führt zu einem Abspeichern von etwas, wo mir erst dann hinterher eigentlich merken, warum habe ich das eigentlich gekauft, und wenn ich vielleicht dann merke, dann sage, aha, ja, das wird ein paar Mal auf einem Plakat gesehen, dann merke ich es vielleicht. Aber häufig ist uns ganz viel, was wir wahrnehmen, nicht unmittelbar bewusst und auch nicht je nachdem direkt oder einfach sehr einfach wieder abrufbar und herausfindbar. Und trotzdem hat eben etwas stattgefunden. Also es gibt Sachen, die wir bewusst in uns halten, und Sachen, die wir wahrnehmen, die Kontakt stattgefunden haben, aber es ist uns gar nicht wirklich bewusst, es ist nicht wirklich an der Oberfläche. Und trotzdem wirkt beides, auch das, was in unser Unbewusstsein gegangen ist und dort wie vorhanden ist, wirkt. und ist eben irgendwo vorhanden. Und damit sind wir jetzt an einem Punkt, wo eben die Achtsamkeitspraxis interessant wird. Nämlich, was soll jetzt eigentlich die Achtsamkeitspraxis? Oder warum erzähle ich das überhaupt? Und das Interessante ist jetzt eben, dass die Achtsamkeitspraxis mir dort einsetzen kann, wo sie praktisch hier an den Eingängen steht. Da haben wir unsere Sinnestore und praktisch schaut, was passiert hier. Und darum ist auch häufig in den Lehrrädern, wenn man so, gibt es ja immer so Gleichnisbilder für was ist Achtsamkeit. Und eins der bekannten Bilder für Achtsamkeit ist, das ist ein Torwächter oder so ein Stadtwächter. Das heisst, da ist er irgendwie auf dem Turm. Da können Sie sagen, der eine ist die Sammlung und der andere ist die Achtsamkeit. Da ist er auf dem Turm oder steht am Tor und schaut, wer kommt da rein. Erstens mal macht das Tor auf und zu. Dann macht er oben dann zu, dann kann keiner mehr rein und am Morgen macht er dann wieder auf. Das heisst, der Torwächter tut die Sinnestore bewachen. Das ist eine ganz eine wichtige Funktion und darum ist auch der Torwächter ist so ein Bild, das man immer wieder braucht, um Achtsamkeit deutlich zu machen, was Achtsamkeit eigentlich überhaupt ist. Der Torwächter der kann eben mal Einfluss nehmen auf die Sinnesreize, die hier in die Stadt hineinkommen, ob jetzt unbewusst oder nicht, das ist völlig egal, indem er hier Türen auf und zu machen kann. Das ist eine Möglichkeit, die man vielleicht häufig unterschätzen. Das heisst, der kann, indem er Türen zumacht, verhindert er überhaupt, dass er mal zum Kontakt kommt. Da kann niemand mehr rein, ist einfach fertig. Und das ist nicht eine Variante, wo wir uns immer wieder mal überlegen oder wieder uns erinnern daran, wir sind nicht einfach alle Sinnesreize einfach a priori ausgeliefert. Also wir haben nicht bei allen, bei ganz vielen nicht, aber bei vielen haben wir auch eine Wahlmöglichkeit. Es liegt in unserem Ermessen, was wir für ein Buch lesen. Es liegt zum Teil in unserem Ermessen, welche Leute wir begegnen. Was wir uns anschauen, was wir uns anhören, in was für Situationen wir uns begeben, welchen Sinnesreiz wir uns aussetzen. Und dass wir uns einen Sinnesreiz aussetzen, egal jetzt was, dann hat das einfach Folgen. Weil die Sinnesreize, ob jetzt bewusst oder nicht, wenn wir uns denen aussetzen und der Kontakt stattfindet, bringen die oder kommen die, um das nicht so negativ, ich sage dringend, kommen in unser Bewusstsein und machen in unserem Bewusstsein etwas, ob wir das bewusst wahrnehmen oder ob es unbewusst ist. Es hat eine Wirkung in uns. Zum Beispiel, wenn wir einen spannenden Krimi schauen, bevor wir ins Bett gehen, die einen schlafen dabei ein, andere putzen das auf und dann kriegen sie Bilder von so einem Film nicht mehr aus dem Kopf. Der spuckt man plötzlich in der Nacht, wacht man auf und hat die Bilder in sich. Oder am nächsten Tag noch. Es kann sein, wenn man jetzt auf Bilder stark reagiert, dass so ein Film, den man gesehen hat, als Beispiel, noch tagelang einfach da ist. Und wenn man dann ansitzt und eben schaut, dann poppen plötzlich so Bilder auf oder Satzsequenzen oder Handlungsstränge. Also man merkt, dass was wir geschaut haben, jetzt an so einem starken Beispiel, dass das ist da und das dringt in uns ein und ist dann da vorhanden. Also der Torwächter jetzt, und das ist die Achtsamkeit, und das sind schlussendlich wir, die eben achtsam sind oder nicht, der kann eine Kontaktmöglichkeit fördern oder einschränken. Ich werde euch dann in den Unterlagen zu dem heutigen Open einen Artikel rein tun, da habe ich schon mal in einem Kurs gemacht, Peter hat schon mal gelesen, von dem Frank Tabelli heisst, der heisst News, einfach wir sind heute in einer News-Gesellschaft, da läuft der Ticker, dauernd kommen News rein, permanent, auf dem Online-Ticker. Und einfach, je nachdem, ist man da ein bisschen anfällig für so News oder nicht. Und es geht eigentlich darum, was machen News mit einem, mit dem eigenen Geist. Das ist einfach ein Beispiel neben neben ganz vielen anderen. Der Artikel finde ich, ob man das jetzt alles gut findet, was er schreibt oder nicht, aber ich finde es einfach spannend, sich einmal vor Augen zu führen, was machen eigentlich News mit dem eigenen Geist? Was haben die für eine Wirkung? Achtsamkeitspraxis heisst also mal am Tentor da stehen. Und dann heisst Achtsamkeitspraxis auch eigentlich die unbewusste Kamera hier versuchen, klein zu halten. Also der Torwächter, da laufe ich manchmal an so einem grossen Stadttor, da laufe ich hunderte Leute permanent rein. Und selbst wenn er wahrscheinlich ein guter Torwächter ist oder ein Zöllner, gut, dann kommen sie alle in einer Kolonne. Aber auch der Zöllner kann sich vielleicht nicht mehr erinnern, wer ist jetzt alles durchgefahren. Oder ein Torwächter, der einfach ein breites Stadttor ist und da kommen praktisch 10 miteinander rein. Checkt vielleicht nicht, dass sich da einen unbemerkt, obwohl er eben im durchgelaufen ist, da reingeschlichen hat und ist da im Unbewussten drin. Das heisst, mit dem Feld von der Achtsamkeit, wenn wir das versuchen auszudehnen, probieren wir eigentlich, die Kamera vom Bewussten grösser zu werden zu lassen, und zu merken, was ist in mich reingekommen, mit welcher Wertigkeit, mit welcher Gefühlstönung ist sie in mir vorhanden. Das wäre ein zweites Element. Zuerst mal entscheiden, was kommt überhaupt rein. Tue ich mich bewusst öffnen oder nicht? Ob das jetzt unbewusst ist oder nicht? Und dann das, was reinkommt, schauen, dass ich zunehmend bewusst wahrnehme, was eben reinkommt. Mir bewusst ein Gespür dafür kriege, für die Bilder, die da abgespeichert werden und für die Wertigkeit, die mit diesen Gefühlen oder mit diesen Sinneswahrnehmungen verbunden ist. Das wäre so der Element der Achtsamkeit und dieser ganzen Geschichte. Und jetzt können wir uns überlegen, okay, was heisst das jetzt ganz konkret so für eigentlich unsere Achtsamkeitspraxis? Mit was könnte man dort jetzt eigentlich üben? Das erste, wo man sich wirklich versuchen kann, durch eigene Beobachtung, und ich weiß nicht, wie es euch jetzt vorher gegangen ist, ob euch das einfach gefallen ist, sei das jetzt in der Bewegung zu merken, ist das jetzt mehr angenehm oder unangenehm? Vielleicht ist das eine leicht gefallen, den anderen schwer. Vielleicht auch im Sitzen kann ich mich jetzt eigentlich, ist das mal wieder aufpoppt. Erstens merke ich überhaupt, dass etwas aufpoppt. Zweitens, wenn es aufpoppt, kann ich wirklich merken, ist das jetzt angenehm oder unangenehm. Das ist vielleicht bei einigen ist das vielleicht ganz schwer gefallen, andere vielleicht leicht, bei einem ist vielleicht bei dem einfach gefallen, beim anderen. Also es braucht auch eine gewisse Übung, das wirklich mitzukriegen. Aber es ist wirklich wichtig, probieren in der Achtsamkeitspraxis zu merken, das, was da in mir abgespeichert wird oder was in mein Bewusstsein hineinkommt, das ist nicht einfach nur ein Bild, ein Sinneseindruck, sondern das Bild, der Sinneseindruck, der hat eine innere Wertigkeit, nämlich darunter Gefühlstönung mit. Und diese Gefühlstönung zu merken, so ein Gespür für die Gefühlstönung dafür zu kriegen. Das können wir machen, indem wir das so ähnlich, wie wir es jetzt gemacht haben, versuchen zu üben oder auch wirklich im Tag das versuchen zu beobachten, bei einem Essen, bei einer Begegnung. Wie geht es mir, wie spüre ich mich jetzt gerade, wie fühle ich mich jetzt gerade, ist das jetzt angenehm, ist es unangenehm, sich an das auch immer wieder erinnern. Und eine Übersetzung von Achtsamkeit ist ja auch erinnern. Oder man denkt, ja, das muss man einmal machen und dann habe ich es. Das ist aber nicht so. Man muss sich immer wieder an zurück erinnern. Immer wieder neu, aha, da könnte ich schauen, ich könnte steuern, zu einem gewissen Grad auf und zu machen. Aber ich muss immer wieder mich erinnern, anzuschauen, anzuspüren. Also das ist darum, finde ich, noch verblüffend oder ja, nicht umsonst, dass eben eine Übersetzung von Sati, von Achtsamkeit in Pali und eine ganze Palette von Schattierungen hat der Begriff. Ein wichtiger Teil davon ist sich erinnern, immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Die Kontakte, die eben stattfinden, das sind eigentlich so wie Samen, die uns gelegt haben. Ein Samen hat auch ein Potenzial, dass es immer etwas entsteht. Das heisst, ein in uns abgelegtes Bild, Sinneswahrnehmung, ist eigentlich wie ein Samen, der in uns hier praktisch in einen Speicher reingelegt wird, entsteht. Je nachdem, was für Samen in was für Ereignisse denn hier zusammentreffen, poppen dann die auf. Da werden wir uns dann das nächste Mal damit hier mit der Unterscheidung und mit der Geistesregung werden wir uns dann mit dem Anfang beschäftigen. Was denn dort abläuft und passiert. Und darum ist es wichtig, dass wir überhaupt noch ein Bewusstsein kriegen für den Punkt und versuchen, das zu beobachten. Dass wir wirklich schauen, auch, was machen Sinneserfahrungen mit mir, wenn ich die Zeitung durchlese zum Beispiel. Was macht der Titel? Wie wirkt das Bild auf mir, das ich hier ansehe? Was macht das mit mir, wenn ich das gesehen habe? Ich finde das sehr spannend, weil das sehr eine unterschiedliche Wirkung hat. Das ist wieder ein Artikel irgendwie über eine Hungersnot und dann eine Katastrophe und dann über Topmodell und dann, ich weiß nicht über was, und dann wirklich das so durch. Und das hat völlig unterschiedliche Wirkungen, wenn man das so schaut. Und die Bilder klingen ganz unterschiedlich nach. Und plötzlich, wenn ich am oben hin sitze, merke ich, das Bild führt mich dazu, dass ich etwas weiterlese oder etwas mache oder nicht mache. Wenn man sich wirklich da mal schaut, versucht zu beobachten im Alltag oder damit zu sein, was machen Sinneserfahrungen mit mir. Dass wir eben auch uns überlegen, wenn wir das ein bisschen Bewusstsein dafür kriegen, wo kann ich in meinem Alltag mir entsprechend, das muss jeder ganz für sich wissen, wo tue ich Kontakt fördern oder zulassen. Ich zum Beispiel für mich, ich merke, dass die Zeitung zum Beispiel lesen, wenn ich zu viel Zeitung lese, das macht mich konfus. Also ich muss wirklich einen bestimmten Artikel lesen, und ich weiss, den will ich lesen. Aber wenn ich einfach so eine Zeitung durchlese, mache ich mir zum Beispiel, oder wenn ich die Tagesschau schaue, ich mache das ganz, ganz selten. Ich merke, wenn ich das mache, und ich sitze dann an, passiert in mir etwas, in meinem Raum innen. Das hat einen Einfluss auf meinen inneren Zustand. Dass jeder für sich so merkt, was macht mit euch was in eurem Alltag. Und wo könnt ihr durch die Fensterläden auf- oder zumachen, wenn die Tür noch weiter aufmachen. Was ist für euch gut? Das kann ganz unterschiedlich sein. Der eine findet es eben ganz toll, Zeitung lesen, ein anderer findet ganz tolle Film schauen, ein anderer nicht, oder nur diesen Film. Oder einer findet es ganz toll, gehen lädeln und sich dem Sinnesreiz von einer Einkaufsstrasse auszusetzen, ein anderer nicht. Einer geht gerne Wald und nicht. Was machen die verschiedenen Sinneserfahrungen mit mir? Zu was führt das in mir? Dass ihr euch hier dabei, wie versucht, einfach bewusst zu werden, was macht es. Und vielleicht auch schauen, kann ich durch, das haben wir das letzte Mal schon gehabt, die Ebi, kann ich durch so Tagesrückblick, wie wir es jetzt auch ein Stück weit gemacht haben heute, kann ich so, wenn ich das wieder mir so wachrufe, die Bilder, die ich durch habe, die ich da wieder kann, mir ins Bewusstsein holen, kann ich dann merken, was sie für eine Wertigkeit haben. Was sie dann, die Energie, die mit denen verbunden ist. Kann ich das wahrnehmen? Und erst dann kann ich eben durch das, ich sie auch wieder in mir wachrufe, wie beruhigen und je nachdem auch etwas in einer gewissen Art bereinigen. Kann ich sagen, jetzt habe ich das nochmal gesehen und dann nimmt die Kraft von so einer Erinnerung je nachdem eben auch ab oder ich kann sie auch verstärken, wenn ich das möchte. Das wäre ein weiterer Punkt, was man eben machen kann, um sich nochmal mit diesen inneren Bildern zu beschäftigen. Und das Wichtige ist halt, je bewusster ich mir hier dabei bin, desto mehr kann ich später auf das weitere Geschehen in diesem bedingten Entstehen Einfluss nehmen. Wobei man sich bewusst muss sein, wenn man sich schon mal bewusst ist, was Sinneswahrnehmungen machen, dass ich den Kontakt begegnen oder nicht, das ist relativ einfach. Ich kann eine Fernsehsendung schauen oder ich kann sie nicht schauen. Ich kann etwas lesen oder nicht lesen. Ich kann schauen, dass ich dem und dem begegne oder nicht. Da kann ich bis zu einem gewissen Grad steuern, da kann ich ein bisschen Einfluss nehmen. Gefühlstönung, wenn ich einen Kontakt habe, dann passiert die Gefühlstönung einfach. Da kann ich nicht verhindern. Ich kann sie einfach bewusst wahrnehmen, sodass sie mir nicht unbewusst mit mir anfangen, etwas machen. Aber und das würde ich sagen, das ist extrem schwierig. Weil meistens geht das zack da durch und dann sind wir irgendwo hin, wenn ich schon merke, ich möchte irgendetwas machen, dann ist das eigentlich alles schon passiert. Dann ist der Schritt durch, der Schritt ist durch, der Schritt ist durch, der Schritt ist durch. Meistens merken wir es erst da beim 8. Also darum sich auch nicht irgendwie denken, ja, also wenn ich das nicht schaffe, dann ist es schon mal nicht gut. Sondern sich auch bewusst sein. Dort ist der Kontakt und die Gefühlsregung ist noch etwas ganz, ganz Feines. Eigentlich ist es blöd, dass die da am Anfang kommt. Oder? Dann, zuerst wird man mit dem, was einfacher ist, anfangen. Dort die Gefühlsregungen merken, wie die so ganz schnell kommen und ganz fein sind es eben nur Gefühlsregungen, sind sie auch schwer zum Vornehmen. Aber man kann es üben. Und wenn es einem schon mal bewusst ist, dass das, was man wahrnimmt, eben mit einer Energie, nämlich mit einer Gefühlstöne, damit verbunden ist und dort sich langsam ein bisschen darauf ein Augenmerk richtet, dann wird einem das auch zunehmend bewusst und man fährt vielleicht auch bewusst durch, eben zumindest den Kontakt zu steuern. Das wäre das, was ich einmal heute wollte, zu dem Kontakt und zur Gefühlstönung erzählen, was dann eben die Vorbedingungen sind, dann bedingt entstehen dann für die weiteren Schritte weiter hinten, wo wir uns dann das nächste Mal damit befassen, sicher mit dem 5, mit der Unterscheidung, allenfalls dann noch mit der Geistesregung, das weiß ich noch nicht genau. Sicher mal mit dem nächsten Punkt, dann mit dem 5. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob es zu dem, was ich da erzählt habe, Fragen oder noch Rückfragen, Bemerkungen, Ergänzungen noch gibt.
Du hast vorher gesagt, die zwei Torwächter sind Sammlung und Achtsamkeit. Oder? Ja. Könntest du zu der Sammlung da noch was sagen?
Also gut, üblicherweise sagt man, der Torwächter ist die Achtsamkeit. Nur Achtsamkeit ist ganz eng verbunden. Ich kann ich nur präsent sein und merken, was passiert, wenn ich auch eben anschaue. Wenn der Torwächter da rüber schaut, steht zwar auf seinem Tor oder auf seinem Turm, aber schaut da rüber oder schaut irgendwie, träumt ein bisschen entgegen, da schaut zwar irgendwie da an, aber ist nicht wirklich präsent, dann kann er reinlaufen, wer will, und er merkt es nicht. Also das heisst, er muss wirklich wählen, wahrnehmen, wer da kommt, und muss auf das, was er gerade fokussiert ist, ein bisschen gefährlich geworden, weil es tönt so verkrampft. Aber man muss eigentlich sagen, ich möchte wahrnehmen, ich bin jetzt bei dem da. Und ich bin nicht nur in einem anderen Gedanken irgendwie verloren, irgendwie am daheim kochen, sondern ich bin jetzt bei meiner Arbeit, ich schaue, was da passiert, dann ist er gesammelt, dann ist er eben da und nicht zerstreut. Und darum habe ich gefunden, wenn es da zwei Türen hat, sage ich jetzt Sammlung und Achtsamkeit. Aber einiges ist normal in der Lehre, da reden wir von Achtsamkeit. Aber Achtsamkeit und Sammlung geht so oder so ganz, ganz eng zusammen.
Kann man sagen, dass der 6. Sinn eine Gefühlstönung von hier nach hier ist?
Du meinst ein bisschen das Buchgefühl zum Teil.
Ich meine einfach, dass es verschiedene Bewusstseinsstufen gibt, sozusagen das Erinnerungsbewusstsein und das aktive Geistbewusstsein.
Also ich glaube, da liegt um dem Unbewusstsein ist nicht einmal gefühlstönig wirklich. Also es gibt, du sagst nicht, es ist eine graduelle Geschichte, oder? Es ist nicht einfach nur das, sondern es gibt einen Zwischenbereich. Und ich meine aber, das wohl wirklich dir, wo du nicht bewusst wahrgenommen hast, ist dir auch Gefühlsregen nicht einmal wirklich bewusst. Du kannst nicht wirklich bewusst dir Führer holen und das Führen nehmen. Ich glaube, beides nicht. Es gibt dir aber vielleicht in der Summe irgendwie ein komisches Bauchgefühl, wenn du etwas begegnest. Dass ein Bauchgefühl irgendetwas stimmt an dieser Situation, dann ist dir gar nicht genau bewusst, warum. Das kann sein, dass das eben so über ein Bauchgefühl Sachen merkt, die da wie passiert sind oder abgespeichert sind. Mhm. So. Ja. Ja, Amanda?
Ja, eine Frage. Du hast vorhin gesagt, es muss eine gewisse Kommunikation stattfinden. Mhm. Vom Reiz und vom Gegenpol. Jetzt die beiden Schlechter, kontrollieren jetzt, was reinkommt. Wie funktioniert denn das für Reizsuchen von innen nach außen? Habt ihr genau eine Wächterfunktion?
Ja, das ist natürlich dann, also wenn du wieder praktisch ins aktive Handeln gehst, dann bist du eigentlich lernen, oder bin ich reif und du suchst einen Reiz. Mhm. Oder du suchst eine Verstärkung von einem Reiz, oder du versuchst, dass ein Reiz aufhört, und dann fährst du an verhandeln. Also, und da all die, kann ich sagen, da die Dreiecke da, das sind eigentlich Möglichkeiten, wo Achtsamkeit kann eingreifen. Oder, also, wo ich das ursprünglich da mal erzählt habe von dem, das sind eigentlich Keile, wo ich kann, das Drehen vom Rad oder Bremsklötz, oder, Und wenn eben hier ein Bremsklotz praktisch, ich kann die Drehung von diesem Rad beeinflussen, indem ich eben auf den Kontakt Einfluss nehme. Ich kann merken, indem ich die Gefühlstönung nicht einfach unbemerkt lasse und merke, jetzt ist eine Gefühlstönung da, wo mich dann wieder zu etwas ziehen würde. Und das schon merke, kann ich eben auch schon das Bedingte entstehen, einfach beeinflussen. Aber es ist schwierig. Und das, was du angesprochen hast, wäre einfach der letzte Bremsklotz, bevor ich etwas mache. Und da habe ich dann den Impuls, um etwas zu machen. Dort kann ich an x Punkten kann ich nochmal Einfluss nehmen. Das wäre ein paar Stufen weiter hinten dann im ganzen Prozess. Wie ist es euch gegangen, mit diesen Gefühlstönungen können wohnen? Ist das ein bisschen gegangen in diesen Übungen vorher? Kann man mit dem etwas anfangen, auch mit Gefühlstönungen? Oder ist das etwas, was findet, das ist schwierig wahrzunehmen? Geht es euch mit dem?
Also mir ging das bei den Körperübungen so, dass ich zweimal, also einmal war... Also war so ein unangenehmes Körpergefühl, aber einfach in den Waden, als ich ein bisschen weiter unten war, hat es irgendwann angefangen sehr zu ziehen. Und bei dieser Übung, wo wir so waren, hat es dann in den Schultern so gezogen. Da ist das so dominant geworden, der Schmerz, dass ich gedacht habe, hoffentlich hört es jetzt gleich auf, dass ich irgendwie gar nichts anderes mehr wahrnehmen kann.
Also gut, es ist keine Gefühlstönung mehr am Schluss, das ist schon ziemlich mehr
am Anfang. Das ist einfach meine Erfahrung. Dann in dem Moment, wo die Anstrengung zu groß wird, dann...
Es ist gar nicht einfach, das so auseinander zu dröseln in angenehm, unangenehm und neutral. Weil man das ja meistens irgendwie so gesamthaft empfindet. Und das dann tatsächlich mal so aufzusplitten, muss man sich tatsächlich vornehmen.
Ja, und es ist gar nicht unbedingt stabil, für dich am Anfang das durchaus angenehm gesehen, oder? Und dann aber irgendwann, also mir ist es am Schluss nicht mehr angenehm gesehen. Am Anfang, und das ist eigentlich noch ganz gut so, oder langsam auf und ja. Und dann merkt man eben, also es kann eben angenehm, unangenehm, kann eben auch je nachdem, und je nach Konstellation, was ist, eben kann es die gleiche Haltung eben, nur schon dann einfach ein Beispiel kann sich eben ändern. Von dem her, es ist auch der Fließen, es ist eigentlich nicht stabil.
Bei mir ist das gegangen, um deine Frage zu beantworten. Ich habe aber auch die Empfindungen gehabt, wie du gesagt hast. Bei gewissen Sachen ist es dann sehr mühsam geworden. Und dann bin ich ausgestiegen und bin wieder eingestiegen. Dann. Aber ich konnte sehr gut differenzieren, das ist okay und das ist gar nicht gut, also unangenehm. Und das ist... indifferent, neutral.
Vielleicht noch beim Neutralen ist einfach noch interessant. Neutral denkt man ja, eigentlich ist der Hauptmerk auf unangenehm, angenehm. Das sind natürlich die richtigen Pole, aber also so neutral ist nicht auch ganz interessant. Neutral führt nicht dazu, es ist eigentlich weder interessant noch uninteressant, es ist einfach eben, also ich kümmere mich eigentlich nicht weiter darum. Und neutral kann dazu führen, wenn wir etwas neutral wahrnehmen, dass wir uns weder positiv noch irgendwie negativ damit befassen, sondern eigentlich gar nicht damit befassen. Und dort eben immer mit Sachen, mit dem Anfängergeist wahrnehmen plötzlich oder wieder versuchen, das neu zu erleben, merkt man vielleicht, ist es wirklich neutral oder schauen wir einfach zu wenig genau. Man kann vielleicht sagen, so in einer Spanne, dort dazwischen nehmen wir es neutral wahr. Und erst wenn wir dann drüber sind, ist es unangenehm. Und wenn wir dann drunter sind, dann ist es unangenehm. Und in diesem breiten Bereich nehmen wir vielleicht etwas von neutral wahr. Wenn wir aber genauer anschauen, merken wir, es ist eigentlich doch nicht ganz neutral. Es ist noch eine andere Wertigkeit. Das ist noch interessant, eigentlich anzuschauen. Was schauen wir wirklich als neutral wahr? Ist das wirklich oder wie ist es genau wirklich anschauen? Neutral ist noch ein spannendes Phänomen.
Ich habe noch eine Frage zu Also was ist, wenn ich jetzt Sinnesreize habe und mir ist bewusst, das ist negativ. Also was macht nachher Achtsamkeit mit dem Bewusstsein? Weil ich habe zum Beispiel eine Nachbarin, die sagt, sie verträgt Lärm nicht gut. Und jetzt tut sie sich in das wie, sage ich, reinsteigern und wacht 10-mal pro Nacht auf ab Sachen, die nicht lücken. Und das heisst, es ist ihr bewusst, dass sie das nicht gut tut, aber es hat es gleich und sie hört es noch mehr. Und das andere wäre, wenn das Gegenteil Beispiel wäre, ich pendle jeden Tag und ich weiss, manchmal hat es jemanden nebenan, der telefoniert und manchmal hat es jemanden, der Zeitung, die ich nicht lesen will, so vor Tagen, also auch Sachen, die nicht unbedingt will. Und die tue ich aber weg. Also das ist mir bewusst, das tut mir nicht gut, aber ich probiere es. Aber nicht reinsteigern, sondern weiß ich auch nicht was. Also wie tut er die Achtsamkeit, wenn es mal bewusst ist, dass etwas gut oder nicht gut, was fängt man mit dem an?
Mit dem praktisch Wissen durch die Achtsamkeit, ja. Also gut, zuerst ist eben, du kannst, also mit der Achtsamkeit, du merkst, das macht etwas mit mir. Und das haben wir jetzt in den beiden Beispielen, die gesagt hast, die kann offensichtlich das Tor nicht gross verändern. Also die Nachbarin, die kann vielleicht sogar Europax nehmen, aber sie hört es halt trotzdem noch vielleicht. Weiß ich nicht, oder? Und dann ist natürlich etwas, wo man muss sagen, okay, es gibt Sachen, da Sinneswahrnehmungen, die für sich einfach einmal ein Geräusch sind und was ich das noch nicht das noch interpretiere, wenn ich mit dem umgehe, das macht es dann erst zu dem wirklich, dass es völlig nicht zum Aushalten wird oder nicht. Und dort kann es nicht sein, dass ich zum Teil, wenn ich jetzt bewusst ganz stark auf ein Geräusch mich fokussiere, dass es dann immer dominanter in meinem Raum wird. Und ich merke, das tut mir nicht gut. Und dort kann jetzt die Achtsamkeit dazu führen, dass der Torwächter, da muss ich sagen, der hier, der macht mit mir so etwas Starkes, ich tue meinen Blick versuchen, auf andere, auf jemand anderen zu lenken. Ich kann dann nicht verhindern, dass der da ist, der Lärm macht. Der Nachbar, der Lärm macht, oder irgendein Geräusch im Haus, oder ein Knacken vom Rohr, kann ich nicht verhindern. Ich merke das durch meine Aufmerksamkeit, oder durch meine Sensibilität. Verhindern kann ich es nicht wirklich. Und jetzt kannst du schauen, und man kann die Achtsamkeit eben auf etwas anderes lenken. Das heisst, einfach die Achtsamkeit entziehen. Du kannst Achtsamkeit auf etwas lenken, aber du kannst Achtsamkeit eben auch auf etwas weglenken. Und wenn man jetzt wirklich so etwas extrem aufregt, das merkt man vielleicht auch, zuerst regt einem ein Geräusch auf und plötzlich aber taucht in einem Gedanken auf und plötzlich ist die Achtsamkeit bei diesem Gedanken oder bei irgendetwas anderem, was man sieht. Und dann plötzlich denke ich, jetzt habe ich doch so über das Geräusch aufgeregt und dann schaue ich, das Geräusch ist eigentlich immer noch da, aber ich höre es gar nicht mehr. Also, weil einfach die Achtsamkeit ist nebeneinander stehen gegangen. Also ich kann nicht die Achtsamkeit auch wirklich lenken. Und wenn einem jetzt etwas auch in der Nacht, sei das jetzt ein Geräusch oder ein Gedanke, wo ja häufig, wo man vielleicht aufwacht und einem etwas beschäftigt, dann ist ja eigentlich das Schwierigste, was man macht, wenn man bei diesem Gedanken bleibt und so, weil dann geht er in der Regel nicht weg, sondern man versucht, den nicht zu verdrängen, aber einfach dem die Aufmerksamkeit entziehen und die Aufmerksamkeit auf etwas anderes bringen. Oder wenn man eben Schmerzen hat, Kopfweh zum Beispiel, die Aufmerksamkeit vom Kopfweh nehmen anders im Körper anbringen, wo ich gar nicht weh habe. Plötzlich merke ich es nicht, plötzlich ist es weg. Also ich kann eben die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, aber ich kann, auch wenn ich merke, das macht etwas mit mir, von unheilsamen Art und Weise, kann ich es auch weglenken. Und dann wird die Aufmerksamkeit dann entziehen. Das wäre für mich so die Antwort. Ja.
Dazu glaube ich aber auch, dass es genau andersrum auch geht, dass du aufs Positive wahrscheinlich auch deine Gedanken lenken kannst und dadurch vielleicht aufs Gefühl nachziehst. Also zum Beispiel, also ist mir nur neulich passiert, da war mal irgendwie, da hat irgendjemand gesagt, und wir entscheiden uns jetzt, dass dieser Tag schön wird. Da ist entweder schön oder ist nicht schön. Aber ich glaube, durch dieses Bewusst so sagen, ja warum nicht, das ist ja ein, ist jetzt schön, dadurch wird man automatisch etwas positiver eingestellt irgendwie.
Ja, dort, ja, wie ist denn ein Tag? Gibt es einen Tag, wo Liegen schön oder nicht schön ist? Gibt es das überhaupt?
Nein, also...
Tag ist ein Tag, also ein Tag ist ein Tag.
Ja, was sind die Gefühlswahrnehmungen, ja, die sich jetzt gerade fühlt halt, ja, irgendwo, oder was man gerade wahrnimmt.
Ja.
Was man im Raum gibt in sich.
Genau. Genau, was man Raum gibt. Es kann wirklich völlig unterschiedlich sein. Die erleben zwei den genau gleichen Tag. Also der Tag, der eine findet es unangenehm, der andere nicht. Komisch, warum? Der eine findet, das Wetter ist wunderschön, das Frühlingswetter, und der andere sagt, Gott, schifft die ganze Zeit. Einfach endlich zur Sonne kommen. Oder? Also es ist, warum erlebe ich es einen so oder so? Und das ist die Frage, eben, was führt mir dazu, dass ich es so erlebe? Und dass ich es überhaupt bewerte? Und nicht einfach erlebe. Also in die Bewertung kommt dann dort im Punkt 5. Dort kommt eine Bewertung dazu. Ein Tag ist einmal einfach ein Tag. Und alles andere ist Bewertung. Ist eigentlich wie oben drauf gesetzt. Und das ist völlig variabel.
Ja, der andere sagt, es ist halb volles Glas. Der eine sagt, es ist halb voll. Der andere sagt, es ist halb leer. Also,
ja, was, ganz verkürzt.
Der Fakt ist gleich.
Ja. Ich frage es noch, vor allem wegen der Achtsamkeit. Ich kann sie, das Zentrale ist für mich eigentlich, dass ich sie kann lenken kann.
Ja.
Ich kann sie weglenken, ja, aber ich kann sie noch nicht mehr herlenken.
Ja.
Mhm. Also ich habe ganz konkret schon die Erfahrung gemacht, ich habe eine Zeit so plötzlich zu kämpfen bekommen. Und dann war die erste Reaktion gewesen, aufstehen und schauen und dehnen und machen. Irgendwann habe ich gefunden, zu schauen, was passiert, wenn ich es einfach aushalte.
Mhm.
Oder die bleiben.
Mhm.
Und dann ist es plötzlich weg.
Mhm.
Oder? Ja. Und ich merke jetzt auch, mit dem Weggehen davon, das ist eine Variante. Oder die bleiben ist die andere Variante. Das Zentrale ist eigentlich, dass ich entscheiden kann, ich probiere jetzt mal das aus. Und wenn es geht, ist gut. Und wenn nicht, kann ich mal auf das andere.
Ja. Genau, also es gibt das, was du jetzt sagst, wirklich angehen. Es gibt ja ganz viele verschiedene. Ich habe das auch mal, ich weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, mal in so einem kürzeren Vortrag über Achtsamkeit, habe ich ja verschiedene Simbi oder Lehrreden oder Bilder für Achtsamkeit gebraucht. Und eins von denen, was ganz angeht, ist praktisch so ein Wunddoktor, wo mit einem Hocken eine vergiftete Pfeilspitze rauszieht, aus dem Namen. Oder? Und dann muss man wirklich so schauen, kriege ich das Ding raus, da ist wirklich ganz fokussiert und sezierend praktisch, oder? Geht da wirklich an. Das ist etwas völlig anderes als zum Beispiel auch ein Bild, die Achtsamkeit ist ein Kutsch auf dem Kutschbock und er hat da irgendwie sechs Spanner oder was und muss die fahren, muss die im Auge behalten und gleichzeitig aber auch die Leute, die auf der Straße kommen. Das heisst, das ist eine breite Achtsamkeit. Oder auch ein Bild, ein Kuhhirt, der irgendwie eine Kuh hirtet und die Felder sind abgeerntet und er sitzt da und die Kuh, die kann halt quer über die abgeernteten Felder laufen. Dann muss er einfach schauen, dass die nicht zu weit über den Horizont plötzlich verschwinden, die Kuh, der kann relativ locker da sitzen. Also die Achtsamkeit, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, Johanna, das kann sehr breit gehen. Und wenn wir Auto fahren, dann haben wir irgendwie, und wenn wir gut Auto fahren, dann haben wir irgendwie, dann merken wir, was kommt so, haben wir Druckspiegel halber im Auge, Tachoanzeige oder was links und rechts geht. Eigentlich ist es eine recht breite Aufmerksamkeit. Das ist eine völlig andere, als wenn wir nicht mehr in irgendein kleines Höckchen reinkriegen. Das ist ein völlig da, und das andere ist breit, was passiert. Und das ist so, die Aufmerksamkeit, die ist, oder die Achtsamkeit, die ist total zoombar. Die kann in Weitwinkel gehen, ganz breit, und die kann ganz fokussiert sein. Und je nachdem, um was es geht, kann man mit dieser Aufmerksamkeit oder mit dieser Achtsamkeit kann man wie einmal spielen und schauen, was macht es denn mit mir. Und du hast das jetzt erzählt an deinem Beispiel vom Schmerz. Ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es mal hier bewenden und machen dann das nächste Mal weiter in der Kette von bedingten Sturm. Wir werden noch viele von den Sachen merken, dass sie immer wieder kommen und da wird es neue Vorzeichen und andere Betonungen. Und wir werden auf das, auf die Wertigkeit und was das macht und wie kann man da vielleicht auch auf gewisse Situationen, dann wie so Beispiel von Nachbordserfahrungen eingehen, werden wir in den nächsten Punkten immer wieder darauf zurückkommen. Gut.